Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass einer meiner Schlüsselverse, die mein Leben als junger Mann geprägt haben, also das war vor ungefähr 2 Jahren, Apostelgeschichte 13, Vers 22 war. Ich weiß, wie ich damals zum Studium nach Amerika geflogen bin. Ich kenne noch bis heute Apostelgeschichte 13, Vers 22 auswendig, wo Gott über David sagt, ich habe in David, dem Sohn Jessis, einen Mann nach meinem Herzen gefunden, der all meinen Willen tut. Und in mir wuchs eine Sehnsucht, dass Gott in mir oder dass Gott über mein Leben genau dasselbe sagt, was er über David gesagt hat. Ja, und ich meine, ihr könnt euch das mal vorstellen, legt einfach euren Namen mal da rein. Wie genial wäre es, ja, wenn Gott mal ein Buch schreibt, ja, und dein Name kommt drin vor und dann steht da, ich habe in Niklaus, in Christiane, in Heinz, in Elisabeth, in Wayne, in Renee und tut dann einen Namen da rein. Ich habe in ihnen einen Mann oder eine Frau nach meinem Herzen gefunden, an dem ich Wohlgefallen habe, der all meinen Willen tut. Wäre das nicht genial? Ja? Also ich weiß nicht, ob du diese Attraktivität, diese Idee fühlen kannst, aber als junger Mann, das war für mich mehr wert als Gold, Silber und schicke Autos. Ja? Dafür war ich auch bereit, mit meinem Fahrrad in Kansas City lang zu fahren, ja? Wo sonst keiner mit dem Fahrrad lang fährt. Ja? Da haben alle große, dicke Autos. Das war alles vollkommen unwichtig, sondern eine Sache war wichtig, ja? Ein Mann nach Gottes Herzen zu sein. Und deshalb machen wir auch die Predigtreihe über den König David. Es ist nicht die allererste Predigtreihe, die es im Laufe der Geschichte oder der Kirchengeschichte über David gibt. Viele Gemeinden in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten haben sich das Leben von David angeguckt und haben gesagt, wenn Gott so stolz über seinen Diener sagt, ja, ich habe in David einen Mann nach meinem Herzen gefunden, dann ist es doch selbstverständlich, ja, dass Männer und Frauen wie wir, die nach dem Willen Gottes leben wollen, die sich als Ziel gesetzt haben, ihm wohlgefällig zu sein, dass wir uns fragen, was hat denn David gemacht? Was war denn so Besonderes an ihm, dass er zu einem Mann nach Gottes Herzen geworden ist? Und deshalb gucken sich Leute und Christen überall in der Welt das Leben von David an. Sie lesen die Samuel-Bücher in der Hoffnung, einen Schlüssel zu finden, was es denn ausgemacht hat bei David, dass Gott so enthusiastisch über sein Leben ausruft, Mann, er ist ein Mann nach meinem Herzen. Und das wollen wir die nächsten Wochen auch machen. Und es ist absolut legitim, David als Vorbild zu sehen, wenn wir die Samuel-Bücher lesen, und zu gucken, wo war er Vorbild? Was hat er getan, dass Gott an ihm so viel Wohlgefallen gefunden hat? Aber, und jetzt kommen wir zum Ziel meiner heutigen kleinen Ausführung, aber es wäre zu kurz gedacht, wenn wir nur gucken, was hat David für Gott gemacht, damit ein Mann nach Herzen Gottes wird, sondern man muss die Frage noch ganz anders stellen. Man muss auch die Frage stellen, was hat Gott für David gemacht, dass er nach einem Mann nach Gottes Herzen werden konnte. Denn wenn du dir die ersten und zweiten Samuel Bücher liest und anguckst, wirst du merken, dass die Samuel-Bücher nicht so sehr geschrieben wurden, um David als Helden mit Vorbildfunktion darzustellen, sondern die Samuel-Bücher wurden von einem ganz anderen Zweck geschrieben. Ihr wisst ja, dass Nadja und ich in Taiwan waren und wir da an der Bibelschule gelehrt haben. Ich hatte unter anderem die Aufgabe, innerhalb von 3 Monaten die Studenten durchs ganze Alte Testament zu führen. Das heißt, wir haben uns 39 Bücher des Alten Testaments angeguckt. Und eine ihrer Testfragen am Abschluss war, sie mussten die 39 Bücher des Alten Testamentes in ihrer Reihenfolge aufschreiben, so wie sie in der Bibel vorkommen und mussten neben jedes Buch die Hauptaussage daneben schreiben. Das heißt, das Ziel war es, nicht sozusagen vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr zu sehen und sich in die Details zu verlieren, sondern das Ziel war mal einfach zurückzugucken und zu sagen, was ist denn die Hauptaussage vom 1. Mose oder vom 4. Mose? Und wenn die Studenten zum 1. und 2. Samuel gekommen sind, hätten sie so etwas wie ungefähr schreiben müssen, dass die Hauptaussage des 1. und 2. Samuel ist, dass Gott und Gott es war, der David auf den Thron gesetzt hat und die davidische Dynastie gegründet hat. Die Hauptaussage von 1. und 2. Samuel ist nicht, wow, was ist David für ein toller Typ? Sondern die Hauptaussage von 1. und 2. Samuel, was ist Gott für ein klasse Typ? Die Hauptaussage dieser beiden Bücher ist, die unsichtbare Hand Gottes zu sehen, wie er, obwohl er nicht sichtbar ist, und das ist liegt in der Natur des Herrn, ja, wie er dennoch da ist und wie er es war, der David dahin gebracht hat, wo er hingekommen ist. Das heißt, wenn wir ein Mann und eine Frau nach Gottes Herzen werden wollen, dürfen wir nicht zuerst fragen, Mensch, was kann ich machen? Sondern musst du erst mal fragen, was hat Gott für mich gemacht? Wie ist er in meinem Leben am Wirken? Ansonsten schießen wir am Ziel völlig vorbei und dann geht es uns so, wie es mir letzte Woche gegangen ist. Ich war zwar auf der richtigen Autobahn, der Nummer 39, und trotzdem entfernte sich das Ziel auf dem Navi immer weiter. Und ich habe gesagt, so ein blödes Navi. Ja? Wenn sie sprechen könnte, ja, oder wenn sie denken könnte, die Frau im Navi, ja, sprechen kann sie, ja, hätte sie mir gesagt, ich bin nicht der Doofi, sondern du. Du fährst zwar auf der richtigen Autobahn, aber in die falsche Richtung. Und genauso, ja, müssen wir, wenn wir gucken, was macht ein Mann und eine Frau nach Gottes Herzen aus, nicht zuerst gucken, wow, was kann ich machen, wir sind zwar auf der richtigen Autobahn, wir müssen die Richtung auch richtig wählen. Wir müssen als allererstes fragen, was ist die Handschrift Gottes in meinem Leben, was hat Gott für mich gemacht, dass ich ein Mann nach seinem Herzen bin und immer mehr werden kann. So, und ich habe euch das, damit ihr mir das auch so ein bisschen glaubt, ja, wir können nicht durch ganzen 1. und 2. Samuel gehen, habe ich euch einen kleinen Ausschnitt mitgebracht, um euch zu zeigen, dass das stimmt, dass der Fokus der Samuel-Bücher auf der Aktivität Gottes ist, was er für David gemacht hat. Und habe ich euch mitgebracht die berühmte Stelle aus 2. Samuel Kapitel 7. Ihr könnt euch daran erinnern, habe ich euch vor 14 Tagen schon vorgestellt. Das war die Bibelstelle, als Gott zu David kommt, nachdem David sagt, ich möchte für Gott ein Haus bauen, also einen Tempel. Und dass Gott dann seinen Propheten Nathan schickt und sagt, nicht du sollst mir ein Haus bauen, sondern ich werde dir ein Haus bauen. Ich werde dir eine Dynastie bauen. Ich werde es machen, dass für immer einer deiner Nachkommen auf dem Thron sitzen wird. Und ich werde dich und deine Dynastie, dein Haus, deine Nachkommen nie verstoßen. Und ich habe euch mitgebracht den Anfang der Prophetie, was Nathan zu David gesagt hat, bevor er eigentlich zum Kern der Sache kommt. Und da spricht Nathan zu David, oder Gott sagt zu Nathan und Nathan soll zu David sagen. Und nun sage zu meinem Diener David, so spricht der Herr der Heerscharen, ich selbst habe dich von der Weide genommen, hinter der Schafherde weg, dass du Fürst sein sollst über mein Volk, über Israel. Und ich bin mit dir gewesen, überall, wo du hingegangen bist, und habe all deine Feinde vor dir ausgerottet, und ich mache dir einen großen Namen, den Namen der Großen, die auf der Erde sind. Lass uns das bitte einfach da lassen. Seht ihr, was passiert ist? Wir haben die ganze Zeit gedacht, David ist der Held. Ja? Goliath-Geschichte, er war derjenige, wie cool und wie fetzig das ist, ja, so eine klasse Idee zu haben mit dem Stein und der Schlinge, ja, und dem dann mit dem Stein zu erschlagen. Yeah! David ist der Held der Geschichte, ja. Wenn Saul 1000 umgebracht hat, hat David 10.000 umgebracht und plötzlich erscheint Gott und sagt, okay David, gucken wir mal zurück in 2. Samuel Kapitel 7, was denn so die letzten, ich weiß nicht wie viele Kapitel es insgesamt sind, 29 oder so, was denn so die letzten 29 Kapitel passiert ist. Ich bin derjenige gewesen, der dich von den Schafen weggeholt hat. Und als du die Philister besiegt hast, war ich es, der bei dir war. Als die Frauen dich bejubelt haben und gesungen haben, David hat 10.000 besiegt, dann hast du in deinem Herzen gewusst, dass ich es war, der sie für dich besiegt hat. Als du gegen Goliath angetreten bist, war ich es, der dir den Mut gegeben hat zu sagen, wer ist dieser unbeschnittene Philister? Als der Stein seine Laufbahn nahm, war ich es, der mit seiner Dynamiskraft den Stein beflügelt hat und den Riesen zu Fall gebracht hat. Ich bin es gewesen, alle Schritte deines Tages, der dich da hingebracht hast, wo du jetzt bist. Amen oder Amen? Ist es so? Das ist, was Gott hier sagt. Ja? Und David weiß das. Das ist nichts Neues für ihn. Ja? Wenn wir mal so die Reaktion Davids dann uns so vorstellen könnten, in dem Augenblick hätte er bestimmt nicht gesagt, mein Gott, das ist völlig neu. Ist mir noch nie eingefallen. Nein, David wusste es. Und das wissen wir von den Psalmen. Er wusste immer, dass er der kleine, schwache Schafhirte ist. Aber dass Gott derjenige ist, der mit ihm ist. Und dass Gott derjenige ist, der ihn erhöht. Und dann passiert Folgendes. Dann passiert Folgendes. Nach diesen Versen, Vers 8 und 9, das habe ich euch weggelassen, damit wir zeitlich genug nach Hause kommen. Das haben wir ja schon gehabt. Spricht Nathan die Prophetie über David aus, dass Gott für ihn eine Dynastie bauen wird und dass er David erhalten wird, dass David nie vom Thron gestoßen wird und dass auch seine Nachkommen nicht vom Thron gestoßen werden. Und was passiert, nachdem David diese Prophetie von Nathan erhält? David, heißt es im Vers 18 bis 20, da ging der König David hinein und setzte sich vor den Herrn und sagte, wer bin ich, Herr, Herr, und was ist mein Haus, dass du mich bis hierher gebracht hast? Man muss sich einfach mal emotional vorstellen, was passiert ist, um mitzukriegen, wo der rote Faden in der Geschichte hingeht. Nathan kommt gerade mit einer unwahrscheinlich tollen Prophetie zu David und sagt, pass mal auf, David, du wirst König bleiben für immer und deine Nachkommen auch. Ja? Und nachdem David das hört, ja, schmeißt er keine Party mit Nathan. Ja, hat er nicht gesagt, wo ist der Sekt her? Ja, damit, jetzt köpfen wir ordentlich eine Flasche. Ja. David hat auch nicht, keine Ahnung, einen CD-Spieler angeworfen und hat gesagt, ich bin König, werde es immer bleiben. Und hat sich gefeiert. Ja. Sondern David war überwältigt von der Güte und der Gnade Gottes in seinem Leben. Und er ging hinein, heißt es, er ging in das Zelt, das er für Gottes Stiftshütte gebaut hatte und setzte sich einfach in Gottes Gegenwart. Und ich weiß nicht, ob ihr dieses Gefühl nachvollziehen könnt. Bestimmt habt ihr das schon mal in eurem Leben gehabt. Dieses Gefühl, wo du merkst, Gott ist so gut zu dir, dass du plötzlich ganz klein wirst in seiner Gegenwart. Ich habe das Glück, das immer wieder mal zu erleben, und ich bin von Natur aus ein relativ emotionaler Typ und auch ein introvertierter Mann. Das heißt, ich kann mich hineinzufühlen, wie das ist, wie David sich gefühlt hat, als er sich in diesen Sessel gesetzt hat. Ich nehme an, das war ein Sessel, ja. Und vor Gott gesessen hat und einfach erstmal sprachlos war. Und dieses Gefühl von der Größe und der Ehrfurcht Gottes einfach mal genossen hat und gefragt hat, wer bin ich, dass du mich bis hierher gebracht hast? Als ich im November letzten Jahres einen Verkehrsunfall hatte, war mein Auto, was sowieso schon nicht mal viel wert war, ziemlich Schrott. Und ich weiß, dass ich mich auch in meine Küche gesetzt habe zu Hause, aber nicht vor Ehrfurcht vor Gott, sondern vor Verzweiflung, ja. Und ich habe vor dem Herrn herzzerreißend und meiner Frau geweint, ja, und war so eine richtige Heulsuse. Und all meine gute Theologie, ja, der Herr ist mit den Schwachen, ja, er war alles den Bach runter. sondern ich habe nur noch so Mitleid geschoben und habe gesagt, ich armer altes kleines Würstchen, ja, was ich für den Herrn alles gemacht habe, ja, und wo ist er jetzt? Jetzt lässt er mich einen Verkehrsunfall haben, ja. Und es war Nadja, war diejenige, die mich aufgebaut hat, ja, die gesagt hat, blick den Blick nach vorn, ja, es wird was passieren, Gott wird uns nicht hängen lassen, und ich werde dich auch nicht verlassen, ja, auch im Locker. auch wenn wir kein Auto mehr haben, ja. Und ein paar Wochen später, ja, haben Freunde, die einfach wissen, ja, dass wir die letzten Jahre keine Vollzeitanstellung hatten, uns angefangen zu schreiben, wir schicken dir Geld. Und ich weiß noch, das war an dem Montag oder an dem Sonntag, bevor die Konferenz, bevor Impuls losging, meldet sich eine Gemeinde, in der ich mal gedient habe, und der Pastor meldet sich und sagt, du, pass auf, wir wollen, dass du ein schönes, neues Auto kaufst. Nicht eine alte Schrottkiste, ja, sondern eine, mit der du lange fahren kannst. Und dann hat er mir einen Betrag gesagt, den sie zusammengelegt und gesponsert haben. Und das war eine Zahl mit 3 Nullen hinten dran, ja. Und ich war so überwältigt, ja. Ich habe mich einfach zu Hause in meinen Stuhl gesetzt, ja, und habe gesagt, Gott, wer bin ich? Wer bin ich? Dieses Gefühl, du bist so groß, du bist so gut, dass du mich bis hierher gebracht hast. Und das passiert uns nicht nur, wenn so relativ große Dinge passieren. Letzte Woche, ja, ich bin ja ein Mann von Fleisch und Blut wie du wirst gar nicht vorstellen, ja, welche Schwierigkeiten, ja, ich als Pastor manchmal habe, ja, mit meinen Gedanken zurechtzukommen. Ja, also so schlimm ist auch nicht, aber ich denke manchmal komische Sachen, ja. Und ich dachte letzte Woche manchmal, weiß nicht, wo das herkommt, ja. Ich dachte mir plötzlich irgendwo, ja, das setzt sich so im Herzen fest. Was ist, wenn du alt wirst, ja, und du bist 58 und ich habe ja gesagt, ja, es waren keine göttlichen Gedanken, ja, es waren, ja. Und du kannst nicht mehr predigen, ja? Oder du predigst so langweilig, ja? Also das heißt noch langweiliger als jetzt, ja? Dass die Leute dich nicht mehr hören wollen, ja? Und dann hast du nicht genügend Geld angespart, kannst nicht in Rente gehen, ja? Und dann, wie furchtbar das ist, ja? Dann will keiner mehr, dass du predigst, ja? Und du weißt eigentlich, dass dir keiner mehr zuhören will, ja? Und ich lese früh ein Buch über Gnade, ja? Und lese darüber, da zitiert der Autor 1. Korinther 15, Vers 10, wo Paulus sagt, durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin. Und plötzlich spricht Gott zu meinem Herzen, ja, und sagt, Dirk, und wenn du 60 und 70 bist und noch predigen sollst, musst du nicht aus der Gnade von gestern leben, sondern dann wird neue Gnade da sein, in dem Augenblick, wo du sie brauchst. Und das war wieder so ein Moment, wo ich mich in meinen Sessel gesetzt habe und gesagt habe, Gott, wer bin ich, dass du so treu mit mir bist und dass du mir so viel Gnade und so viel Barmherzigkeit gibst? Und diese Dynamik der Erkenntnis von David, dass er um der Gnade und der großen Barmherzigkeit Gottes in seinem Leben wusste, ist ein ganz integraler Bestandteil, warum er zu einem Mann Gottes geworden ist, werden wir gleich noch sehen. Es ist nicht so, dass David aus sich selbst die Kraft hervorgekurbelt hat, ja, mit so einer magischen Perpetuum mobile, ich werde ein Mann nach Gottes Herzen, ich bewege mich schon selbst dahin, sondern ein Mann Gottes, ein Mann nach deinem Herzen, wirst du eigentlich nur, wenn du dich wie so ein Windrad in gewisser Weise in die Windrichtung der Güte Gottes stellst und sagst, wehe Gott. Aus mir selber dreht sich doch kein Windrad, ja. Wenn ich zu einem Mann Gottes oder einer Frau Gottes nach deinem Herzen werde, musst du in meinem Leben wehen. Und David wusste, dass Gott das macht. Schauen wir mal, wie es weiter passiert. Wer bin ich, Herr? Und was ist mein Herz, dass du mich bis hierher gebracht hast? Und selbst das war noch zu gering in deinen Augen. Das heißt, was David hier sagt, bis hierher und ich bin schon überwältigt, wie du mich hierher gebracht hast. Und Gott sagt, pass mal auf, mein lieber David, das ist noch gar nichts. Du weißt noch gar nicht, was kommt. Es geht noch weiter. Selbst das war gering in deinen Augen, Herr. Und jetzt sprichst du sogar noch über die Zukunft deines Dieners. Ist dies deine Art, mit Menschen zu handeln, Herr? Ja, David ist erstaunt und sagt, so gehst du mit kleinen, klitzekleinen Minimenschen um? Ja? Und Gott, er ereilt sich, ja, er ereilt sich im Lobpreis Davids schon, ich weiß das, ja, und sagt, ja, das bin ich. So gehe ich mit Menschen um. Mach weiter, David. Und jetzt sagt David, was soll ich noch weiter zu dir reden? Du kennst mich ja. Spürt ihr diese Emotion der Ehrfurcht und des Erstaunens von David? David sagt, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Du kennst mich. Du weißt doch, das habe ich nie verdient. David sagt nicht, endlich hat Gott mich gesehen und er belohnt mich nach meinen vielen Streben. Nein, er ist da, er sitzt und sagt, Gott, du kennst mich, du weißt um mich. So gehst du mit Menschen um. Merkt ihr dieses Gefühl der Barmherzigkeit, was ihm plötzlich ergreift? Okay, bitte nächste Folie, Vers 21. Und jetzt betet David und sagt, um deines Wortes willen und nach deinem Herzen hast du all dies Große getan und es deinem Diener mitgeteilt. Das heißt, was David jetzt sagt, er hat einen Schlüssel rausgefunden, warum Gott so mit Menschen handelt. Er sagt eben nicht, ich weiß, warum du so mit mir handelst, Gott. Du hast in meinem Verborgenen etwas ganz Tolles entdeckt, was dir so wertvoll war, dass du gesagt hast, diesen Wert, den David in sich trägt, den werde ich erhöhen müssen. Nein, David sagt, du handelst so mit Menschen nach deinem eigenen Herzen. Das heißt, er schließt auf den Charakter Gottes und sagt, du bist so gnädig und so gütig und so wunderbar genial und groß, weil du so bist. Es hat etwas damit zu tun, wer du bist mit deinem großen Charakter. Merkt ihr das nach seinem eigenen Herzen? Und dann, und um deines Wortes willen. Ganz interessant. Was David hier sagt ist, weil du zeigen willst, dass, wenn du was sagst, du treu und gerecht bist und dein Wort was zählt. Deshalb machst du das. Darum, jetzt geht David, er spürt die Größe Gottes und kommt zurück zu Gott und sagt, darum bist du groß, Herr. Und niemand ist dir gleich und es gibt keinen Gott außer dir. So genial und faszinierend wie du ist keiner, wie du mit mir umgehst. Merkt ihr, wie die Konzentration nicht darauf liegt, was David in Samuel-Büchern Tolles gemacht hat, sondern was Gott mit ihm Großes gemacht hat? Es gibt keinen Gott außer dir, nach allem, was wir mit unseren Ohren gehört haben. Und wer ist wie dein Volk? Die einzige Nation, die Gott für sich selbst zum Volk erlöst hat. Jetzt sagt David, ja, ich weiß Gott, er sagt nicht, Gott, du bist so groß und wir, die Nation Israel, wir sind genauso groß und faszinierend wie du. Nein, er sagt, du bist von Natur aus groß und wir sind groß, weil du uns von ganz unten ziemlich weit hochgeholt hast. Das erkennst du an dem Schlüsselwort, du hast uns erlöst. Weil erlöst heißt, aus einem schwierigen Schlamassel und negativen, niedrigen Umständen herausgekauft und nach oben gebracht. Merkt ihr den Unterschied? Es ist ein Unterschied, in sich selbst groß und genial zu sein. Das ist Gott. Und dann gibt es Menschen, die macht Gott groß, die erhöht er, die nimmt er als kleine, unwürdige Menschlein und aufgrund seiner Größe erhöht er sie und ehrt sie. Und jetzt sagt Gott, und ich habe sogar rausgefunden, Gott, warum du das machst. Und jetzt wirst du richtig spannend. Du machst das, um dir selbst einen Namen für dich selbst zu machen. Das heißt, David sagt, ich weiß Gott, du machst das für dich. Du tust so viel Gutes an mir, um zu zeigen, dass du ein einmalig großer und genialer Gott bist. Du hast ein Selbstinteresse daran. Das heißt, wenn wir David fragen würden, Mensch David, du bist doch so ein cooler Theologe, ja, so viele theologische Lieder geschrieben, ja, das ganze Volk Israel singt die von früh bis spät, ja, in den Psalmen. Sag uns doch mal, was ist das Ziel Gottes? Was hat er eigentlich vor? So nicht so die Details, sondern mal so im Großen und Ganzen, den ganzen Wald an sich mal zu sehen. Und da, David würde sagen, alles, was Gott tut, tut er für sich selbst. Um sich selbst zu erhöhen, nicht in dem Sinne, dass er macht sich größer, als er selber ist, sondern um seine eigene Großartigkeit offensichtlich werden zu lassen. Gott hat einen Plan, er hat ein Ziel. Wenn du heute in das Herz Gottes reingucken könntest, ja, also Gott ist nicht aufgestanden, ja, der war die ganze Nacht wach, aber wenn du sozusagen mal einfach gucken könntest und fragen könntest, Gott, was motiviert dich denn eigentlich heute? Ja? Warum bist du so dynamisch und klasse heute drauf? Dann, und du könntest in die Motivation des Herzens Gottes gucken. Würdest du sehen, dass Gott in sich selbst eine Leidenschaft hat, seine eigene Größe offensichtlich und klar werden zu lassen? Und du fragst Gott, warum? Warum hast du so viel Energie? Ja? Warum hast du so viel Leidenschaft für dich selbst? Und dann würde Gott sagen, weil ich mich kenne. Ich weiß, wie genial ich bin. Und es wäre doch kriminell, wenn ich mich zurückhalten würde und sagen würde, nein, ich bin wirklich nicht so großartig, ja, wie du wirklich denkst, ja. Um wahr meines eigenen Charakters zu sein, meiner eigenen Größe und Exzellenz, muss ich Leidenschaft haben, dass Menschen und Engel und alle Geschöpfe, die es gibt, dass sie erkennen, was für ein genialer und wunderbarer Gott ich bin. Steht gerade hier. Für dich selbst machst du die Dinge. Nächste Folie. Und David, ganz interessant, ja. David sagt nicht, Mensch Gott, kannst du nicht mal vielleicht ein bisschen weniger egoistisch sein, ja? Kannst vielleicht mal ein bisschen mehr um uns gehen? Nein, er stimmt mit der Theologie Gottes vollkommen überein. Und in Vers 26 betet er auch noch dafür und sagt, Gott, du tust alles für deinen eigenen großen Namen. Entschuldigung. Also, wenn das so ist, so lasse dein Name verherrlicht sein für immer, indem man sagt, der Herr der Herrscharen ist der Gott Israels. David hat sich eingereiht in die Leidenschaft Gottes, sich selbst zu verherrlichen, hat gesagt, Gott, das soll meine Leidenschaft sein. Mein Gebetsleben beginnt damit. Ja, und das war fast ein bisschen prophetisch. Davids Gebetsleben beginnt damit zu beten, lass dein Name verherrlicht sein für immer. Warum ist das prophetisch? Weil Jesus seinen Jüngern verheißen hat und gesagt hat, wenn ihr betet, sollt ihr beten. Unser Vater im Himmel, verherrlicht werde dein Name. Das kommt doch nicht aus einem leeren, luftleeren Raum, dass plötzlich gesagt hat, Mensch, Jesus gesagt hat, ich erfinde mal ein neues Gebet. Dieses Gebet, Gott, verherrliche deinen Namen, ist das, was sich durchzieht vom 1. Mose 1 bis Offenbarung 22. Es ist vollkommen in der Linie mit dem, was Gott schon immer gemacht hat. Und David ist da mittendrin. Er wusste, dass wenn er früh aufsteht, sein allererstes Gebet ist, O Herr, mein Gott, mein Fels, mein Zufluchtsort, meine Stärke. Und wenn er dann umgeschwenkt hat, ja, sein eigenes Herz zu befriedigen und dafür zu beten, dass Gott was macht, war sein allererstes Gebet, lass dein Name erhöht sein über meinem Leben und lass es, dass jeder sieht in meinem Leben, dass der Herr Israels mein Gott ist. Er wollte, dass Gott gut aussieht in seinem Leben. Und das ist nichts Neues in 2. Samuel Kapitel 7. Das finden wir schon das allererste Mal, wo David selber spricht in den Samuel-Büchern. Es geht gleich los. Gleich am Anfang, als er den Riesen Goliath sieht, ja, und verheißen wird, was derjenige kriegt, der den Riesen umlegt, sagt David, war seine größte Motivation, ja, von David nicht, wow, ich werde die Tochter des Königs heiraten, ja, und steuerbefreit sein, ja, ist das nicht klasse, ja, sondern seine größte Motivation siehst du in dem, was er sagt, als er den Riesen trifft. Habe ich euch auch mitgebracht. Als er dem Riesen gegenübersteht, sagt er, und diesem unbeschnittenen Philister, der keine Beziehung hat mit Gott, der Unbeschnittene steht für keine Beziehung mit Gott, soll es genauso ergehen, weil er die Armeen des lebendigen Gottes gelästert hat. Merkt ihr, wie David es aufgeregt hat, ja, dass hier jemand ist, der einfach den guten Namen Gottes in den Dreck zieht. Und er hat innerlich, war er so bewegt, er konnte es nicht aushalten, dass er weitergesagt hat, gesagt, du kommst zu mir mit Schwert und Lanze, aber ich komme zu dir mit dem Namen des Herrn der Herrscharen, des Gottes der Armeen Israel, den du gelästert hast. Er wusste, Gott wird hinter ihm stehen, weil Goliath ihn gelästert hat, aber David ein Interesse daran hat, dass Gottes Name groß gemacht wird. Und er sagt, ich werde dich besiegen, damit alle Welt wisse. Damit, warum wird er ihn besiegen? Warum ist David angetreten? Hauptsächlich auf das Feld, weil er gesagt hat, damit alle Welt es wissen soll, dass es einen Gott in Israel gibt. Er hat Leidenschaft für Gott gehabt. Als die alle da rumstanden, ja, die ganzen israelischen Armeen und gejammert haben und gesagt haben, ja, na cool, warum macht er das und wir können nicht wissen, wir werden besiegt werden, ja. Dann kam David auf das Schlachtfeld und hat gesagt, es geht doch nicht nur um Philister und uns, es geht um mehr. Hat noch nie jemand drüber nachgedacht, dass es um den Ruhm Gottes geht. Ja. Mehr, ja. Und woher kommt die Idee von dem Ruhm Gottes? Weil er Gott kannte. Weil er wusste, wie gut Gott ist. Und er gesagt hat, es geht nicht, dass Gott gut ist und Menschen es nicht sehen. Menschen müssen es sehen, dass Gott gut ist. Eines der herausragendsten Qualitäten Davids. Ja, wenn wir uns fragen, wie kann ich wie David sein? Ja? Eine der herausragendsten Qualitäten seines Lebens war, er war ein Mann mit Leidenschaft für die Ehre und die Herrlichkeit Gottes. Alles andere, was danach kommt, ordnet sich unter dieses große Ziel. Als allererstes war Leidenschaft für die Größe Gottes. Und jetzt kommt das Interessante. Leidenschaft für die Größe Gottes kommt nicht automatisch, ja, die ist nicht angeboren. Gewisse Dinge werden angeboren. Also ich denke, das zumindest in meinen Kindern zu sehen, ja. Ich glaube, dass die Theorie des Gender Mainstreamings bei meinen Kindern überhaupt nicht hinhaut, ja. Dass die alle sozusagen gleich sind und dass mein Sohn auch eine Tochter sein könnte, ja, meine Tochter auch einen Sohn. Mir haben meine Tochter nie etwas über Prinzessin beigebracht, ja. Es gab noch nicht mal Prinzessin-Geschichten in unserem Haus, ja. Und trotzdem wechselt Lucy mit 3,5 Jahren, ja, täglich 5-mal ihre Sachen. Ja? Die geht alleine in ihren Schrank, ja, zieht sich irgendwelche Kleider an, ja, und wenn du durchs Kinderzimmer reinguckst, ja, steht die vor dem Schrank und macht tü. Ja, und das muss wedeln, ja. So, das Ding musst du wedeln. Vielleicht nächstes Mal bringe ich euch so ein Video mit, ja, da steht sie bei uns auf dem Staubsauger, da wo die Luft von oben kommt, ja. Da weiß man genau, wo Marilyn Monroe das her hatte, ja, so beim Staubsauger, ja. Steht sie mit Staubsauger und ja. Komisch, ja. Quarantin wechselt nie seine Klamotten, ja. Ist völlig egal, wie die aussehen. Er will überhaupt nicht auf den Gedanken kommen, irgendwas zu wechseln, ja. Der ist vollkommen zufrieden, so einen Traktor zu haben oder so einen Bagger, ja. Und eine halbe Stunde einfach nur zu sagen, brr, 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 ja? Hat Lucy nie gemacht. Manche Sachen sind angeboren. Leidenschaft für die Herrlichkeit Gottes ist nicht angeboren. Nicht angeboren. Ja. Kein Mensch wächst auf und hat in sich automatisch ein Verlangen danach, Gott groß zu machen. Ja. Und deshalb werde ich zum Beispiel auch nie predigen, ja, dass wir alle mal jetzt anfangen sollten, auf Befehl mal mehr Leidenschaft für Gott zu haben. Ja. Weil ich genau weiß, das funktioniert so nicht. Ja. Sondern Leidenschaft für Gott, so wie David sie hatte, dieses Gebet, lasst es alle wissen, dass der Herr Gott über Israel ist. Ist das Resultat von diesem. Wer bin ich, dass du mich bis hierher gebracht hast? Leidenschaft für Gott ist ein Resultat davon, Gottes Güte in deinem Herzen zu schmecken und zu kosten. Und jetzt sagst du vielleicht als Einwand, naja, wenn ich wie David zum König berufen worden wäre, ja, und den ganzen Tag als Nichtsnutz auf einem Thron oder vor einem Sessel sitzen könnte, ja, dann würde ich auch Gott preisen, ja. Aber du kennst ja meine Lebenssituation nicht, ja. Du weißt ja nicht, was ich für eine Herausforderung habe. Und ich habe euch einfach mal ein paar Gegenüberstellungen gebracht, von denen ich denke, die zeigen, auf der einen Seite, auf der linken Seite, vielleicht kannst du einfach mal anschmeißen, auf der linken Seite siehst du eine Wahrheit, die David wusste zu seinen Lebzeiten. Und auf der rechten Seite siehst du, dass David so eine Art Vorschau, ein Prototyp war für das, was wir erleben. Das heißt, ich glaube, David hatte in seinem Herzen ein Gefühl dafür, privilegiert von Gott zu sein. Gesegnet von Gott zu sein gegen mehr als das, was er verdient hat. Und ich habe euch auf der rechten Seite euch aufgeschrieben, dass David nur ein Vorgeschmack war, dass er nur ein Prototyp war für das, was wir heute erleben. Dass wir wesentlich mehr privilegiert sind als David. Und dass wir viel mehr dieses Gefühl haben dürfen, uns in den Sessel zu setzen und zu sagen, wer bin ich, Gott, dass du mich bis hierher gebracht hast? Und ich gebe euch nur mal ein paar Beispiele. Was für David charakteristisch war, ist, David hatte ein ziemlich gesundes Verhältnis zur Erkenntnis, dass er ein Sünder ist. Das heißt, dass er charakterlich, innerlich verdorben ist und Hilfe von Gott braucht. Er sagt zum Beispiel in Psalm 51, ich mache zuerst Vers 7, dann kommt die Lösung in Vers 3, da sagt er, siehe, ich bin in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat meine Mutter mich empfangen. Das ist ein Gebet von David, nachdem er mit Bathsheba gesündigt hat. Und was Gott zu David hier sagt in dem Psalm, steht im ersten Vers, wenn du den Psalm liest, steht gleich im ersten Vers, das ist der Psalm, den David geschrieben hat, nachdem er mit Bathsheba etc. 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 Das heißt, was David zu Gott gesagt hat, nachdem er gesündigt hat und überführt worden ist, hat er nicht gesagt, Mensch Gott, du weißt doch mit der Bathsheba, das war eine Ausnahme. Das war ein Ausrutscher von meinem sonst so noblen und edlen Charakter. Sondern was er gesagt hat ist, Gott, ich muss bekennen, Bathsheba ist das direkte Resultat von dem, wer ich bin. Ich bin ein erbärmlicher Sünder. Schon von Mutterleib an. Und das ist keine Entschuldigung. Ja? David sagt nicht, ich kann ja nichts dafür, es war meine Mama. Ja, manche machen das heute und die guten Psychologen sagen dir, ja, wenn du versuchst, Dinge auf deine Mama, deine Umwelt zu schieben, ja, versuch mal lieber zu gucken, ob es an dir liegt. David schiebt es nicht auf seine Mama und sagt, das war meine Mama, ich habe nichts zu tun mit der Sünde. Ja. Sondern er sagt, ich kenne mich. Ich weiß, wie ich von Natur aus bin. Wenn du gucken würdest und was Gutes in mir suchst, findest du nicht viel. Ich bin ein Sünder, bin ein sündiger Mensch. Und meine Hoffnung liegt nicht darin, doch noch irgendwo in der geheimen Ecke was Gutes zu finden, was mir Selbstwertgefühl gibt. Sondern meine Hoffnung liegt im Vers 3. Sei mir gnädig, o Gott, nach deiner kostbaren Gnade. Tilge meine Vergehungen nach der Größe deiner sanften Barmherzigkeit. Eines dieses Gefühle, dass David wusste, wer bin ich, dass du mich bis hierher gebracht hast, lag in seiner gesunden Überzeugung, dass er, ich sage es mal, ein erbärmlicher Sünder war. Ein Rebell vor Gott. Und dass Gott ihn aber mit sanfter Barmherzigkeit begegnet und seine Sünden austilgt. Auch hier ist Gott der Held. Er ist derjenige, der die Sünden wegwäscht, der mit sanfter Barmherzigkeit kommt. Und David als gerechten Mann Gottes vor ihm stehen lässt. Oh, und uns geht es genauso auf der rechten Seite. Wir sind nicht anders als David. Sondern Epheser 2 sagt, wir waren tot in Vergehungen und Sünden. Und wir sind einst gemäß dem Fürst der Welt, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft gewandelt. Das heißt, was Paulus hier sagt, er sagt, ist, der Teufel ist ein ziemlich mieser Bursche. Und wir Menschen waren freiwillige Fans. Und nicht nur Fans, sondern Mitmacher. Ja? Lass es mal auf dich einwirken. Ich verspreche dir, wenn du es kombinierst mit der Gnade Gottes, die dir gleich begegnet, du wirst nicht in Depressionen fallen. Ja? Du wirst nicht sagen, sag mir nichts davon, dass ich Sünder bin. Es macht mich immer so nieder und ich bin so gedrückt und dann fühle ich mich ganz schlecht. Ja? Die Wahrheit befreit. Versuch mal, Ja zu sagen zu Gott, wenn er sagt, du bist ein Rebell. Und deine Hoffnung liegt nicht in dir, noch was Positives zu finden, was dich irgendwie mich akzeptabel vor dir macht, sondern guck auf, Vers 4 im Epheser 2, auf meine reiche Barmherzigkeit. Um meiner vielen Liebe habe ich dich nicht aufgrund dessen, dass ich doch noch was entdeckt habe, was wertvoll ist in deinem Leben, sondern um meiner vielen Liebe willen habe ich dich reingewaschen und erinnere mich deiner Sünde nicht mehr und sehe dich als vollkommen gerecht an und habe ich Gefallen an dir gefunden. Wenn du diese beiden Dinge recht kombinierst, wird es dir so gehen wie David, dass du dich in deinen Sessel setzt und sagst, wer bin ich, dass du mich bis hierher gebracht hast? Wer bin ich, dass du mir das getan hast? Nummer 2. Nächste Folie bitte. Das Leben von David ist geprägt von einem Sinn dafür, von Gott auf besondere Art und Weise auserwählt zu sein. Und ich habe euch nur einen Psalm mitgebracht. Aber du siehst dieses, dass Gott der Letzte in der Reihe war. Ich glaube Nummer 8, ne? Von all seinen Brüdern. 7 waren vor ihm, oder? Dass er der Letzte war. Keiner an ihn gedacht hat. Aber Gott ihn gesehen hat. Und Samuel direkt zu ihm hingegangen ist. Also nachdem er die anderen probiert hat. Ja, und gesagt hat, den hat Gott erwählt. Dieses Gefühl von Erwählung, gnädiger Erwählung, hat in David etwas ausgelöst, dass er gesagt hat, wow, wer bin ich, von Gott erwählt zu sein? Ich hatte letzte Woche einen Freund, der mich anrief in Frankfurt oder aus Frankfurt und gesagt hat, Mensch, pass mal auf, ich überlege mir neu, wie das mit der souveränen Erwählung Gottes so ist. Ja? Ich habe ja bisher immer gedacht, dass Gott so seine Gnade so an alle gleichmäßig ausgegossen hat, alle Menschen der Menschheit. Ja? Und dann wartet er einfach und sagt, naja, kommen wir mal so, wer zu mir kommt. Und er hat mir ganz ehrlich gesagt, ich kann mir das noch nicht so recht vorstellen mit meinem Gottesbild, dass Gott manche Leute erwählt. Weil er sagt, das impliziert für mich, er hat andere nicht erwählt. Und das kann ich mit meinem Gottesbild noch nicht so richtig vereinbaren. Was mache ich denn jetzt? Ja? Und ich meine, er hat vielleicht hier und da schon mal so ein bisschen meine eigene Überzeugung mitgehört. Ich glaube daran, ja, dass diejenigen, die an eine souveräne und gnädige Erwählung glauben, dass die gar nicht so schlechte Karten biblisch haben. Ja? Dass es gute Verse dafür gibt in der Bibel. Aber ich habe sie eben nicht gesagt, pass auf, es war ganz klar, guck einfach in Epheser 1, da steht da, du bist auserwählt, Schluss, aus, alle, fertig, zu. Sondern ich habe ihm gesagt, du weißt ja, ne, meine Überzeugung ist, du müsstest immer vom Wort Gottes überzeugt werden, was es in dein Gewissen spricht, ob du es magst oder nicht. Aber ich sage zu ihm, du solltest aber, das Ziel ist nicht einfach nur zu sagen, bin ich jetzt erwählt, sondern bin ich nicht erwählt, sondern das Ziel ist es zu sagen, wenn es stimmen sollte, dass Gott mich vor Anbeginn der Welt erwählt hat, was ist daran kostbar? Das heißt, ich habe ihm gesagt, du musst ja nicht nur überlegen, was es war oder was es nicht war, sondern du musst gleichzeitig fragen, warum ist denn das so kostbar, wenn Gott das gemacht hat? Du brauchst ein Stück dieses Gefühl auch, Erwählung ist eine tolle Sache. Weil wenn du das Gefühl nicht hast, ja, und dein Gottesbild nicht erweitert wird, dann weiß ich nicht, warum du das einfach nur so missmutig glauben sollst. Und ich für meine Person habe einen guten Frieden damit geschlossen, weil ich spüren kann, wie genial das ist, diesen Gedanke zu haben, ja, dass Gott hätte niemand erwählen müssen. Aber dass er in seiner großen Barmherzigkeit, noch bevor er die Welt gemacht hat, an mich gedacht hat und gesagt hat, den wähle ich dazu, für immer in meiner Herrlichkeit zu leben. In mir ruft das weniger das Gefühl aus, das ist ungerecht, sondern in mir ruft das eher dieses Gefühl aus, wow, wenn das stimmt, dann musst du ein ziemlich genialer Gott sein, dass du an mich gedacht hast. Noch bevor die Welt überhaupt da war. Das muss ja ganz fantastisch sein, dass ich nicht so zufällig ins christliche Leben reingekommen bin. Ja, oh, per Zufall habe ich gerade mal so an Jesus geglaubt. Sondern, dass deine souveräne Hand dahinter war. Für mich bringt es etwas ganz Feines und was ganz Kostbares. Und es macht mich überhaupt nicht überheblich, dass ich sage, ich bin der Auserwählte und ihr alle habt davon nichts. Ja. Es bewirkt in mir dieses Gefühl, ich bin unverdient privilegiert. Und ist das nicht, was das Neue Testament sagt? Unverdient privilegiert. Das ist der Kern von Gnade. Und ich glaube, David hatte dieses Gefühl, dass Gott ihn auserwählt hat, dass er sein, bevor er überhaupt der Mann nach seinem Gott und Herr des Herzens war, noch viel vorher, Gott auf ihn geguckt hat und gesagt hat, ich habe dich erwählt, nicht du hast mich erwählt. Okay, nächster Punkt. Gleich sind wir fertig. Der nächste Punkt ist, David ist geprägt von einer Überzeugung, dass Gottes souveränes Wirken ihn dazu bringt, dass was immer in seinem Leben passiert, letztendlich Gottes Souveränität bewirkt, die ihm zum Guten dienen muss. Im Psalm 139, Vers 16 sagt David, in deinem Buch sind sie alle eingeschrieben gewesen, die Tage, die gebildet wurden, als noch keiner von ihnen da war. Das heißt, in diesem Psalm, wo er Gott so lobpreist und sagt, du bist so klasse und du bist so genial, was du alles machst, du kennst mich und so weiter, sagt er, eines deiner wunderbaren Eigenschaften ist, dass mein Leben kein Zufall ist und dass nichts, was in meinem Leben Zufall ist, nicht, dass mein Leben passiert, einfach so zufällig passiert, sondern er hatte eine Überzeugung, dass Gottes souveräne Hand ihn lenkt und leitet und dass, wenn er mit 40 Jahren stirbt, Gott ihn mit 40 Jahren sterben lässt. Und wenn er mit 120 Jahren stirbt, Gott die Tage festgelegt hat. Er weiß sich in guter Hand und sagt, ich kann mich zurücklehnen und kann sagen, du hältst mich fest. Du bestimmst, wo es meinem Leben lang geht. Und das hat in ihm ein unwahrscheinliches Gefühl von der Größe Gottes gewirkt. Und dasselbe kennen wir im Neuen Testament für uns. Wir wissen, dass alle Dinge, die in unserem Leben passieren, selbst die schlechten Umstände, ich weiß, wir hatten heute einige Prophetien über Umstände, die nicht so ideal sind. Selbst die Umstände, du kannst dir gewiss sein, Gott guckt nicht vorbei, Gott ist nicht irgendwo in der Ferne, er ist mittendrin und kein schlechter Umstand und keine Träne ist umsonst geflossen. Alle Dinge wird Gott wirken für dich, weil du ihn liebst und du berufen bist, zu ihm zu gehören. Ich glaube, einen Punkt haben wir noch und dann machen wir Schluss. Und das ist das Gefühl oder die Sicherheit von David. Er wusste, dass er berufen ist, eine Zukunft in der Herrlichkeit Gottes. Er wusste, dass Gott unwahrscheinlich Gutes für ihn vorbereitet hat in der Zukunft. Im Psalm 17, Vers 15 betet er zum Beispiel, ich aber werde dein Angesicht schauen in Gerechtigkeit. Ich werde gesättigt werden, wenn ich erwache und dein Bild sehe. Schon David hatte eine tiefe Überzeugung, dass wenn er die Augen in dieser Welt zumacht, sie in der nächsten Welt aufmacht und Gottes Bild sehen wird. Und das ist unsere klasse Hoffnung auch. Gott ist so groß, dass er uns eine tiefe und feste Gewissheit gegeben hat, dass er uns berufen hat zur ewigen Herrlichkeit. Und wenn hier unser Herz aufhört zu schlagen, es anfängt in einer anderen Welt zu schlagen, die unvergleichlich ist, weil wir das Bild Gottes, weil wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Ich möchte euch heute ermutigen, mal wieder Zeit zu nehmen, nach Hause zu gehen, und diese guten Wahrheiten Gottes in eurem Leben zu sehen und zu fragen, wo kann ich die Handschrift Gottes in meinem Leben entdecken? Und sich dann mal zu Hause einfach nur in die Gegenwart Gottes hinzusetzen und dieses Gefühl auf euch wirken zu lassen, wie toll es ist, von Gott so privilegiert zu sein. Gott erwartet nicht von dir, dass du unwahrscheinlich viel Leidenschaft für ihn hast und die irgendwie aus dir heraus hervorbringst, sondern er ruft dich in seine Gegenwart. Er ruft dich, vor ihm zu sitzen und nicht so sehr zu gucken, was du für ihn tun kannst. Das kommt an zweiter Stelle. Sondern erstmal neu in Erstaunen darüber zu stehen, was er für dich gemacht hat und wie er daran am Wirken ist, dich zu einem Mann und einer Frau nach seinem Herzen zu machen. Ich glaube, für die allermeisten von uns ist diese Bestätigung Gottes, die er über unser Leben ausspricht, ein Mann und eine Frau nach Gottes Herzen zu sein, kein Fernziel. Ich glaube, für die allermeisten von uns hat Gott uns so gewirkt und geformt und ist mit seiner souveränen Hand am Arbeiten, dass du dir getrost zusagen kannst, wenn du zu Hause in einem Sessel sitzt. Ich weiß, Gott hat mich zu einem Mann und Frau nach seinem Herzen gemacht. Und es liegt nicht daran, dass ich besonders toll war, sondern dass Gott groß ist in meinem Leben. Amen und Amen.